Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich bin Axel Metz und diesmal spreche ich mit einem international gefeierten Jazzmusiker aus Deutschland, der gerade auf Weihnachtstour ist und im Herbst ein eigenes Kochbuch vorgestellt hat auf der Frankfurter Buchmesse, Till Brönner.
Ja, das ist wirklich ein großes Glück. Ich bin ja als Musiker nicht so häufig auf der Buchmesse, aber wenn ich dann doch ein Buch im Angebot habe, dann ist das ein großes Geschenk. Und das Treiben und das traditionell geschäftige Treiben auf der Frankfurter Buchmesse ist wirklich mal ein Erlebnis wert. Und jetzt habe ich was zu erzählen, was ich schon viele, viele Jahre mal erzählen wollte, nämlich ich habe ein Kochbuch im Angebot, in dem sich die schönsten Rezepte aus der ewigen Stadt Rom wiederfinden, die ich als Kind, das in Rom aufgewachsen ist, natürlich in Hülle und Fülle genießen konnte und die mich mein ganzes Leben lang begleitet haben.
Was ist denn das absolute Lieblingsessen des kleinen Till damals in Rom gewesen?
Das kann ich ziemlich genau beantworten. Es ist tatsächlich die Pizza. Pizza in Rom unterscheidet sich ein bisschen von Pizza in Neapel. Und die Pizza Romana in ihrer Reinform ist etwas, das ich Jahrzehnte versucht habe, erstens in Deutschland zu bekommen und das ist mir nicht gelungen und zweitens versucht habe, selber herzustellen. Und jetzt, nach einigen oder sogar ziemlich vielen Jahren, ist es mir endlich gelungen. Ich weiß also jetzt endlich, wie es geht. Und das war der perfekte Moment zu sagen, ich schreibe jetzt ein Kochbuch und teile neben der Pizza noch viele, viele andere, übrigens sehr leicht nachkochbare Rezepte, mit denen man zu Hause, auch wenn Freunde unangemeldet kommen, sehr, sehr viel Applaus generieren kann.
Das ist ja irgendwie eine Grundeigenschaft der italienischen Küche. Es wird, wie sagt man das, mit einfachsten Mitteln etwas überaus Schmackhaftes hergestellt.
Ich glaube, das könnte man nicht besser formulieren. Ich glaube, dass der Trick dahinter wirklich der ist, dass die Rohstoffe, die einzelnen, so unglaublich hochwertig und gut sind und deswegen das Land Italien streckenweise gar nicht mehr verlassen, weil Italiener wissen schon, was gut ist. Und wenn es nur drei Zutaten benötigt, dann ist ja die Qualität derselben umso wichtiger. Und ich sag mal, eine Tomate, die Sonne wirklich gesehen hat und so schmeckt, eine frische Büffelmozzarella und ein frisch geernteter Basilikumstrauch mit dem richtigen Focaccia-Brot, das ist einfach nicht zu toppen. Und deswegen müssen da die Komponenten wirklich super frisch sein. Ob das kreativ ist, ist eine ganz andere Frage. Aber wir haben in Deutschland als ein Land, wo die Bevölkerung im Schnitt und im Durchschnitt bereit ist, fast am wenigsten des monatlichen Einkommens für Essen auszugeben, wirklich auch ein Problem, diese Rohstoffe zu bekommen, weil sie uns gar nicht mehr erst geliefert werden. Und das ist lustig und traurig zugleich.
Von all den Rezepten, die in deinem Kochbuch drin sind, welches würdest du empfehlen, wenn wirklich das Telefon klingelt oder WhatsApp aufgeht? Übrigens, wir sind so in einer Stunde, anderthalb da.
Also eine Stunde, anderthalb ist noch relativ viel. Da kann man ja sogar noch zum Supermarkt gehen oder zum Feinkosthändler und noch schnell was besorgen. Mhm. Aber wenn es wirklich mal schnell gehen soll, dann rate ich auch an vielen Stellen, neben anderen Tipps im Buch, dass man sich ein Mini-Arsenal von Dingen zurechtlegt, auch im Kühlschrank, die man auch mal ein paar Tage im Stich lassen kann. Also es sollte immer ein gutes Stück Butter, immer ein großes Stück Parmesankäse im Kühlschrank sein, Nudeln sowieso, frischer schwarzer Pfeffer, den man stoßen und dann drüber streuen kann. Und das ist es ehrlich gesagt auch schon. Und dann gibt es irgendwie, wenn man nur ein, zwei Handgriffe beherrscht dabei und nicht vergisst, dann gibt es sofort Applaus von den Jungs. Und wenn es dann noch einen guten Instrument wie die Trompete zu wählen, und da muss ich dann immer schmunzeln, weil für mich war die nie unattraktiv. Ich fand mit dem ersten Mal, dass ich Louis Armstrong im Fernsehen sah, einfach total klar und unwiderruflich vorgegeben, dass es die Trompete werden soll. Das habe ich auch nie bereut. Ich verstehe trotzdem, wenn man Saxophon oder E-Gitarre ein bisschen attraktiver findet, weil das auf der Bühne manchmal auch die lustigere und sexiere Pose ist. Aber ich war immer Mann des Inhalts und bis heute habe ich nie bereut, die Trompete gewählt zu haben. Das ist schon meine, wenn man so möchte, doch stärkere Stimme noch als die man jetzt in dieser Sekunde hier hört.
Ich muss ja sagen, so für mich ist der Trompeter, wenn es um Jazz geht, vergleichbar mit dem Mittelstürmer beim Fußball. Also das ist schon irgendwo der Star.
Ich möchte das als Kompliment natürlich verbuchen. Das ist auf jeden Fall ein Signalinstrument. Die Trompete stammt ja eigentlich vom Schlachtfeld und ist vor allen Dingen ein Militärinstrument gewesen. Und wenn es einfach mal ziemlich wirr und undurchsichtig zuging, dann mussten Trompeten oder trompetenähnliche Instrumente die Signale geben, die man auch wirklich am Ende des Schlachtfelds nochmal zum Angriff oder zum Rückzug irgendwie hörte. Und insofern ein Fehler auf der Trompete, das ist immer ganz schlecht im Orchester, weil das hört wirklich jeder. Auch auf dem letzten Platz im Saal. Und das wissen die Trompeter auch. Deswegen müssen die manchmal Nerven wie Stahlseile haben.
Wer als Trompeter hat dich zuallererst beeindruckt?
Es war tatsächlich Louis Armstrong, den ich eben erwähnte, aber danach war es sehr schnell auch jemand aus der zweiten Reihe immer und auch die Jungs aus der zweiten und dritten Reihe haben mich immer fasziniert, weil zum Beispiel Harry Sweets Addison, den nicht so viele hierzulande kennen, der Trompeter war, der bei Frank Sinatra immer alles an Soli im Background gespielt hat. Also wenn der sozusagen mal ein bisschen fingerschnippend unterwegs war und mal kurz wie zwei Takte Pause hatte, dann hat Harry Sweets Addison von hinten mit seinem Harmon-Dämpfer immer so lustige und subtile Einwürfe geblasen. Und das ist auch eine Kunstform gewesen, die viel zu wenig gefeatured wurde, weil sie eben aus dem Hintergrund geschah. Und dafür hatte ich ein großes Faible und auch das musste ich und durfte ich damals in der Rias Big Band natürlich immer mal live ausprobieren. Also Frontschwein und jemand im Hintergrund zu sein, beides beherrsche und liebe ich ziemlich.
Du bist nicht nur vom Jazz geprägt, du bist auch von der Popmusik geprägt. Was war denn so in der Zeit, als du groß geworden bist, so in den 80ern, so deine Musik, die du so aus dem Popbereich gerne gehört hast?
Also die 80er waren ja meine Schulzeit, die Sturm- und Drangzeit, in der man versuchen wollte und musste, ja irgendwie auch immer ein bisschen zu bestehen. Das wird gerne immer mal so verdrängt, aber das waren nicht die leichtesten Jahre für mich, weil in der Tat mein Musikgeschmack, über den sich ja vieles in dieser Zeit auch so an Selbstbewusstsein manifestiert, so anders war, dass ich schon ein bisschen anstinken musste gegen den Rest der Klasse, die halt Depeche Mode oder Dire Straits oder U2 hörten damals oder The Cure. Und das war dann nicht so leicht, mit meiner Musik durchzudringen. Später im Abitur war es dann wieder leichter und man fand es natürlich auch immer ganz spannend, wenn ich dann schulfrei hatte, weil ich bei irgendwelchen Wettbewerben spielen oder beim Bundespräsidenten mit dem Bundesjazzorchester spielen durfte. Das wurde dann immer doch ein bisschen mit mehr Respekt verfolgt. Aber es hat gedauert und als Musiker oder klassischer Musiker auch, da muss man schon anstinken gegen das, was in der Schule passiert. Und das formt und stärkt einen aber auch. Und ich habe es nie bereut.
Gab es damals in den 80ern irgendwo so einen Guilty Pleasure-Popsong, den du eigentlich gerne gemocht hast, aber hättest es damals nie zugegeben?
Es gab ja auch immer Überschneidungen, ne, muss man ganz ehrlich sagen. Also auch in den 80ern wurde immer mal Sex Machine von James Brown gespielt. Und wenn das dann so Überschneidungen waren oder auch Earth, Wind and Fire, September zum Beispiel oder Boogie Down von Al Jarreau, das sind schon Dinge, die fanden alle gut. Und das war der Moment, wo man mich auch auf der Tanzfläche wiederfand. Aber es hat eine Weile gedauert, bis ich sowas wie Depeche Mode oder auch aus Deutschland kam ja damals Alphaville, schätzen konnte. Ich habe dann später mit Marian Gold auch zusammengespielt, mit Ulla Meinecke. Also das ist so ein bisschen auch die Gnade der frühen Geburt, dass man noch viele Jahre zur Verfügung hat, Leuten über den Weg zu laufen und dann mit ihnen zu arbeiten.
Gut, das war ja damals in den 80er Jahren so. Damals war man ja so als Musikfan fast immer irgendwie militant. Ne? Da gab es die Elektropopper, dann gab es die gesagt haben, Earth, Wind and Fire und sonst kommt mir nichts in die Tüte, vielleicht noch ein bisschen Cool in the Gang. Ja, und dann waren wieder die ganzen Gothic-Fans, die dann halt The Cure und möglichst nichts daneben hatten. Das hat sich ja dann in den 90ern irgendwie Stück für Stück in Luft aufgelöst.
Ja, total. Die 90er Jahre waren eigentlich so ein Sammelsurium, also so ein Mix-Jahrzehnt, muss man sagen, was ja auch letztlich nicht so schlecht war. Also man könnte vielleicht sogar annehmen, dass es die letzten bahnbrechenden, wiedererkennbaren Innovationen eigentlich auch in den 80er Jahren gegeben hat und danach begann sowas Ähnliches wie Fusion. Fusion von bestimmten Stilen, die man alle in ihren Details immer noch mal so raushören konnte, aber vielleicht eben nicht so viel sehr schwer, in der Musik nochmal Gesetze zu brechen, so wie das Jimi Hendrix damals getan hat oder Dizzy Gillespie, Charlie Parker, um ein paar Jazzmusiker zu nennen. Das ist heute sehr, sehr schwer geworden. Aber die Wiedererkennbarkeit, also nach Sekundenbruchteilen zu hören, wer singt da eigentlich gerade? Das ist immer noch das größte Gut und vielleicht sogar die Innovation von heute in meinen Augen.
Es geht so langsam in Richtung Ende des Jahres. Du kommst in der Weihnachtszeit mit einem Weihnachtskonzert auf Tour. Du kommst auch zu uns in die Gegend, nach Dresden, nach Leipzig. Silent Night, das Weihnachtskonzert. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Also ich liebe Weihnachten und habe eine ganz, ganz große Weihnachtscollection von LPs und CDs zu Hause. Fast jeder Künstler, der länger als 10 Jahre dabei ist, hat dann irgendwann auch mal entschieden, ein Weihnachtsalbum zu machen. Ich glaube, es liegt daran, dass die ganze Welt dieses Weihnachtsrepertoire so kennt und das ist eine Konstante im Leben von vielen Menschen ist, die ja nun in auch unstetigeren Zeiten, wo man immer nicht weiß, was passiert und wo auch immer mehr Dinge zusammenbrechen, auch Weltordnungen angegriffen werden, da lieben wir es schon, zu Dingen zurückzukehren, die einfach immer wiederkommen und die so eine Art von Stabilität auch ausstrahlen und repräsentieren. Für mich ist Weihnachten ja eigentlich ein Fest für die Kinder. Also nichts Schöneres gibt es, als glänzende Kinderaugen zu sehen. Und wenn man selber welche hat, dann wird man auch selber wieder zu einem. Und dazu muss es natürlich auch Musik geben. Und ich liebe es einfach in meinem Gewand, mit meiner Art zu arrangieren, diese Musik auf die Bühne zu bringen. Und wir haben das im letzten Jahr erfolgreich gemacht. Und dieses Jahr kommen wir mit einer kammermusikalischen Version. Also handgemachte, live gespielte Musik, ohne Netz und doppelten Boden. Und deswegen haben wir das ganze Silent Night, was übrigens das berühmteste Weihnachtslied der Welt ist, getauft. Und ich freue mich damit, ganze 6 Wochen auf Tour zu sein dieses Jahr.
Das bedeutet, du hast so ziemlich die längste Vorweihnachtszeit von allen.
Das könnte man wirklich sagen. Danach fliege ich, glaube ich, in die Karibik. Da hat der Weihnachtsmann kurze Hosen an, übrigens.
Also du brauchst Weihnachten nicht kalt und Tannenbaum und Schnee, wenn es geht.
Ich finde das toll. Ich finde vor allen Dingen toll, an Weihnachten mit der Familie zu kochen, es sich gemütlich zu machen. Da merkt man dann schon, irgendwie, dass wir in Deutschland und in unseren Gefilden natürlich auch darauf angewiesen sind, es zu Hause gemütlich und nett zu haben, weil es einfach draußen nicht so oft gemütlich ist. Jedenfalls nicht so oft, wie wir uns das wünschen. Aber natürlich kenne ich Weihnachten auch an sonnigen Orten und da werden genau die gleichen Lieder gesungen. Und auch in den USA, ich habe ja länger in L.A. auch gelebt, da ist Weihnachten auch nochmal was ganz anderes und an solchen Orten wie der Riviera der USA, so nenne ich Kalifornien, ist Weihnachten eine sehr, sehr schöne Sache.
Das kann ich genau unterschreiben. Die Amerikaner, gerade da, wo es sehr südlich ist, drehen ja völlig durch, wenn es um Weihnachten geht.
Völlig.
In Los Angeles gibt es ja einen Radiosender, der noch weit vor Thanksgiving anfängt, nichts als Weihnachtsmusik zu spielen.
Ja, und es ist ein ganz großer Erfolg. Ne? Häufig in Amerika gerne mal eine ganze Sparte 24/7 oder gar das ganze Jahr. Ist das nicht schön?
Abgesehen von Silent Night, was ist so eins von deinen Lieblingsweihnachtsliedern?
Also eins meiner Lieblingsweihnachtslieder ist tatsächlich White Christmas von Irving Berlin, der ja nun wirklich viele, viele wunderbare Songs geschrieben hat. Ein Song, der relativ komplex ist, also wenn man ihn am Klavier spielen soll, dann denkt man, ja, das mache ich jetzt mal einfach und dann scheitert man sehr, sehr oft schon an den Akkorden und an der Struktur, aber es ist wahnsinnig bekannt geworden und es ist sicherlich eins der schönsten Lieder. Aber wir haben auch in deutschen Landen wunderbare Literatur und Lieder, teilweise aus dem christlichen Bereich, teilweise aber auch einfach aus dem Mittelalter. Und die habe ich auf meiner zweiten Weihnachts-CD auch mal aufgenommen. Zum Beispiel Maria durch einen Dornwald ging oder Ich stehe an deiner Krippen hier. Das sind schon schöne Lieder.
Und die dann noch mit einem Schuss Jazz, den du ja bestimmt immer mit reinstreust in alles, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
Ja, wo Brönner draufsteht, ist Brönner drin. So habe ich das geplant.
So muss es sein. Du bist am 18. Dezember in Leipzig in der Thomaskirche. Ein Konzert in der Stadthalle oder in der Arena ist ja das eine. In der Kirche zu Weihnachten, das ist nochmal eine andere Hausnummer, finde ich.
Das ist anders, aber gerade für ein kammermusikalisches Projekt geradezu wunderbar. Auch die Frauenkirche, eines der letzten Konzerte, ist zu Weihnachten ein absoluter Traum. Nicht umsonst werden dort Fernsehkonzerte en masse aufgezeichnet, weil die Atmosphäre einfach so besonders ist. Das kann man aber auch in Hamburg über den Michel sagen. Also den Geist und den Zauber des Ortes noch mit einzubeziehen in die Live-Performance, das halte ich für ein ganz großes Geschenk. Das featuret ja auch letztlich irgendwie so im Ganzen dieses Fest. Also ganz ohne Kirche oder zumindest das Gebäude kann man sich Weihnachten eigentlich hierzulande auch nicht wirklich vorstellen.
Da passt das wirklich sehr gut, dass du in zwei der wichtigsten Kirchen Sachsens zu hören sein wirst. Also eben in Leipzig in der Thomaskirche, in Dresden bist du in der Frauenkirche.
Genau so ist es, ja. Ich freue mich da sehr drauf. Ist auch eine Ehre für mich.
Dresden ist ja ohnehin nochmal ein spezieller Ort für dich.
Ja, da bin ich nach wie vor Professor für Jazz-Trompete und mit dieser Stadt hege ich schon seit 2009 ein sehr, sehr liebevolles Verhältnis. Ich mag Dresden, ich mag die Mentalität dort. Es ist ein sehr, sehr guter Ort für die Kunst. Es ist ein eigener Kopf, den man den Menschen in Dresden nachsagt. Und ich sehe das aber immer wieder im positivsten, besten Sinne. Dresden hat eine lange Tradition. Und es hat übrigens die älteste Jazz-Hochschule Deutschlands und ich glaube sogar auch Europas. Und das darf man sich gerne mal auf der Zunge zergehen lassen. Also Dresden kann und Sachsen kann auf vieles verweisen. Das steht fest.
Auf jeden Fall. Wenn du in Dresden Zeit verbringst, hast du eine Lieblingsecke?
Also ich bin ja meistens zum Arbeiten da, aber spazieren gehen entschleunigt mich sehr in Dresden. Es gibt wunderbare Museen, auch wenn jetzt gerade die Brücke eingestürzt ist, was ja nun wirklich irgendwie tragisch ist. Gott sei Dank ist da niemand menschlich zu Schaden gekommen. Da am Blauen Wunder entlang zu spazieren, essen zu gehen oder auch, sagen wir mal, auf der anderen Seite dieses italienische Flair mal sich zu Gemüte zu führen, ganz abgesehen von den wunderbaren Gebäuden und den Aussichten. Das empfiehlt man jedem internationalen Touristen. Die Amerikaner haben ihre helle Freude an Dresden.
Sie wissen es nur noch nicht genug. Also es wissen noch nicht genug.
Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir möchten ja die meisten Entwicklungen, sagen wir mal, in kürzester Zeit erleben. Aber da müssen wir geduldig sein.
Weihnachten verbringst du in der Sonne unter Palmen. Ich vermute mal, du wirst dort auch das zu dir nehmen, was dort die lokale Küche zu Weihnachten anbietet.
Also Weihnachten werde ich dieses Jahr definitiv zu Hause sein. Nach der langen Tournee freue ich mich darauf, vor allen Dingen auch selber zu kochen wieder. Es wird natürlich irgendwie aus Ciao Roma auch das ein oder andere große Gericht geben, denn auch Schmorgerichte, die ja zu Weihnachten immer sehr, sehr beliebt sind zur Winterzeit, irgendwie sind dort zu finden. Und ich freue mich da extrem drauf und vor allen Dingen mal Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Ich weiß bis dato auch noch nicht ganz, wie oft ich sie während der Tournee sehen werde. Insofern ist die Sehnsucht und die Vorfreude auf Weihnachten und auch zu Hause ziemlich groß mittlerweile.
Was gäbe es denn so in deiner Wunschvorstellung am Heiligen Abend aus Rom als Essen zum Heiligen Abend?
Also da ist die Auswahl wie ganz unterschiedlich natürlich und sehr individuell. Es gibt ja Menschen, die es improvisieren und ich weiß nicht, was gleich passieren wird, aber ich fange einfach mal an. Eine feine Sache. Solange sie auf irgendeiner Art von Erfahrung und in einer kleinen Mini-Ausbildung beruht, sage ich mal. Also als Jazzmusiker habe ich eigentlich überhaupt keine Angst, mich irgendwie auf die Bühne zu stellen und mal zu schauen, was jetzt passiert. Solange ich in sowas Ähnlichem wie einem Bestzustand bin, physisch, körperlich und geistig. Und insofern, klar, das hat eine große Parallele zum Kochen.
Ich bedanke mich sehr. War ein tolles Gespräch und ich weiß, was ich als nächstes für ein Kochbuch brauche.
Vielen Dank für die Widmung des Herz. Das habe ich sehr deutlich gespürt. Ja, dankeschön.
Axel trifft Till Brönner. Sein Kochbuch heißt Ciao Roma. Ist überall im Handel erhältlich. Mehr Infos über seine Musik und über den Musiker findet ihr auch auf tillbrönner.de und auf seinen Instagram- und Facebook-Profilen. Da gibt's auch Axel trifft und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Einfach abonnieren und dann bekommt ihr jede Woche automatisch die nächste Folge anhörfertig bereitgestellt. Ich bin Axel Metz, sage vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal.